schon an das erinnert haben, vor dem wir heute stehen. Ich bin normalerweise nicht derjenige, der irgendwie Weihnachten an Weihnachten denkt oder Ostern an Ostern denkt, sondern für mich sind irgendwie die Tage irgendwie eigentlich immer alle gleich. Und trotzdem ging es mir die Woche so, dass manches mir begegnet ist, wo ich dran denken musste, irgendwie an das, wo wir jetzt so geschichtlich oder vielleicht auch in unserer Jahrwoche stehen, dass wir daran denken, dass unser Herr und Heiland auferstanden ist. Ja, geht das so? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir Berichte von der Auferstehung unseres Herrn und Heilands lesen. Begegnet mir was, wenn die Jünger oder die Frauen oder unterschiedlich die Begegnungen stattfinden mit dem Herrn Jesus, habe ich den Eindruck, es passiert immer das Gleiche. Die Jünger oder die Frauen, die sind gar nicht darauf vorbereitet gewesen, dass der Jesus auferstanden ist. Weil das, was in Gottes Wort vorausgesagt war, das konnten die mit ihrem Herzen, mit ihren Gedanken noch gar nicht erkennen. Ich möchte uns aus Johannes 20 erstmal ein paar Verse lesen von der Auferstehung unseres Herrn und Heilandes. Johannes Evangelium Kapitel 20, möchte ab Vers 1 beginnen. An dem ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und siehe ein Stein von der Gruft und siehe den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihm: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vorüberbeugte, sieht er die Leinentücher da liegen. Doch ging er nicht hinein. Da geht Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft. Und siehe die Leinentücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da gingen nun auch die anderen Jünger hinein, ging der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Wir kennen dann irgendwo so diese mehreren Begebenheiten, die wir danach finden, dass der Herr Jesus den Jüngern erscheint, dass bei der ersten Erscheinung der Thomas nicht dabei gewesen ist. Wir merken, wie der Jesus den Emmaus-Jüngern nachgeht, die weg waren von Jerusalem voller Traurigkeit, weil der Jesus gekreuzigt worden ist, an den sie all ihre Hoffnung gesetzt und gelehnt haben. Und hier sind die Jünger, und die kommen zu dem leeren Grab. Und was mich so irgendwie nicht losgelassen hat, denn sie verstanden die Schrift noch nicht. Ich bin dankbar dafür, dass wir heute die Schrift verstehen können, dass wir wissen dürfen, dass der Jesus sterben musste, dass der das Schuldopfer bringen musste und dass er auferstehen durfte und musste und auferstanden ist auf dem Toten. Und ich denke, das, was hier den Jüngern geholfen hat, was die herausgerissen hat aus dem Nichtverstehen, ist die Begegnung mit dem Auferstandenen. Das steht im Mittelpunkt dessen, was alles geändert hat, dass die Jünger dem Auferstandenen begegnet sind, dass der Jesus sich der Maria zeigen durfte, dass sie sehen durfte, es ist der Herr, der mit ihr spricht. Und das hat alles verändert. Und wenn der Apostel Paulus selbst von sich schreibt, dass der Jesus ganz am Schluss, ganz am Ende ihm begegnet ist, ja gleich so einer Geburt, die viel zu spät stattfindet, als der Jesus ihm begegnet ist, in diesem hellen Licht, als er sozusagen auf dem Weg nach Damaskus war, um die Christen zu verfolgen, hat sich der Jesus gezeigt und hat gesagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich weiß nicht, wir sind alle so unterschiedlich. Ich bin ein Mensch, auch wenn wir hier zusammen sind, eine Sache macht mein Herz froh. Eine Sache macht mein Herz dankbar, wenn ich wieder nach Hause komme, gehe, wenn ich meinem Herrn begegnet bin. Und ich merke, ich habe viel Wissen irgendwie mitgenommen, viele Gedanken mitgenommen, aber mein Herr ist mir nicht begegnet. Dann geht eine gewisse Unruhe mit mir mit und dann geht ein gewisser Unfriede mit mir mit. Und das Schöne ist, dass wir wissen, dass der Jesus auferstanden ist, dass der Herr Jesus lebt und dass der Jesus, wenn ich in sein Wort hineingucke, mir begegnen kann. Das passiert nicht unbedingt so, dass ich das jetzt jedes Mal direkt merke. Manche Male, wo ich weiß, er ist da, aber ich verspüre davon nichts. Und ein anderer Mal kommt er souverän und zeigt sich mir, öffnet mir die Schriften, dass ich erkenne, es ist mein Herr, der vor mir ist. Es ist mein Heiland, der für mich gestorben ist. Es ist das, was mir zu schaffen macht, was erledigt worden ist an seinen Wunden. Dass er für mich dort hing auf Golgatha, dass er im Himmel für mich alles göttlich geregelt hat. Dass all das, wo ich dran zweifle, wo ich nicht weiß, wohin damit, das hat der Jesus auf sich geladen und ist ans Kreuz damit gegangen. Der Auferstandene erscheint seinen Jüngern. Beim drüber nachdenken war es mir auch nochmal bewusst. Ein Stück weit sind die Jünger auseinandergelaufen. Ein Stück weit war er da, wo der Herr Jesus den Jüngern erschienen ist, am Anfang der Thomas nicht dabei. Er hatte so seine Zweifel, er glaubte nicht. Wie oft bekomme ich das vielleicht gar nicht mit, weil ich auch nicht dabei bin, wo die Seinen sind, wie der Herr begegnet. Welche wunderbare Voraus- oder Zusagen haben wir, wenn wir hier zusammenkommen. Wenn der Jesus uns wie in der ersten Stunde einlädt, tut dich zu meinem Gedächtnis, dann komme ich doch zu dem hin, der mich einlädt, der mich geladen hat. Dann komme ich doch zu meinem Herrn und Heiland hin. Und dann darf ich diese Gemeinschaft mit ihm haben. Ich merke in meinem Leben, dass es irgendwie zwei Sachen gibt, immer wieder neu, die diese Gemeinschaft mit meinem Herrn und Heiland trüben. Das ist einmal, wenn Sünde da sind, wenn Dinge da sind in meinem Herzen, in meinem Leben, die Gott nicht meinen und die nicht göttlich geregelt sind, dann merke ich, dass Gemeinschaft nicht zustande kommen kann. Und ich merke, dass Gemeinschaft mit dem Herrn und Heiland nicht zustande kommt, wenn mein Herz und meine Gedanken so voll sind mit Sorgen, mit Nöten, mit Überlegungen, dass ich gar nicht merke, dass der Jesus gegenwärtig ist und dass seine Gegenwart da ist. Hatte eigentlich ein paar andere Verse im Kopf. An einer Sache bin ich hängen gelesen und die würde ich uns die Verse gerne lesen aus dem ersten Petrusbrief. Ich möchte aus dem ersten Petrusbrief ab Vers 3 lesen, Kapitel 1 ab Vers 3. Da geht es nämlich auch um die Auferstehung unseres Herrn Jesus. Und da geht es darum, um diese lebendige Hoffnung, die wir haben dürfen durch seine Auferstehung. dass unser Herr und Heiland in dir und in mir lebendig sein könnt. Und ich finde, danach werden viele Dinge, die uns zu schaffen machen in unserem Leben, dargestellt und erklärt. Und wir haben Ähnliches jetzt die Tage angefangen, im Jakobusbrief uns anzuschauen. Ich möchte aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Abvers 3 lesen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesus Christus aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als das vergängliche schon Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und zur Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, dem ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt, und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Soweit erstmal Gottes Wort. Mir wird das immer wieder neu deutlich, und das ist der erste Mangel, den ich bei mir feststelle, wenn ich in die Gegenwart des Herrn Jesus trete. Diese Verse, die wir jetzt gelesen haben, die fangen damit an: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Dass es mir so schnell aus den Augen gerät, als erstes das Lob Gottes und den Preis Gottes vor Herzen zu haben. Und so kommt stattdessen ein Wulst an Anliegen, an Schwierigkeiten, an Dingen, die ich hin und her wälze. Ich muss das immer wieder neu lernen. Und ich bin dankbar, dass wir Geschwister haben, die das so am Herzen haben und die mich sofort, wenn sie beten, daran erinnern, wenn der Lob Gottes als erstes kommt: Manfred, das musst du auch ändern in deinem Leben. Du musst diesen ersten Blick haben auf den Lob, auf die Anbetung Gottes. Und dann kannst du alle deine Anliegen auch deinem Gott irgendwie bringen und lassen. Und ich bin froh, dass wir Geschwister hier haben, die mich darin ermuntern, nicht indem sie es sagen, sondern indem sie es einfach tun. Den Lob Gottes an erste Stelle setzen, den Preis Gottes an erste Stelle setzen. Das ändert schon mal mein Herz und meine Blickrichtung, und das ändert alles. Es richtet es alles aus. Es richtet den Blick weg von mir, es richtet den Blick auf meinen Herrn und Heiland, auf den Herrn Jesus Christus hin. Mir ist das irgendwie noch mal ganz neu bewusst geworden. Mir war das, glaube ich, noch gar nicht so richtig so bewusst geworden, wie das jetzt hier steht und ich es oft gelesen habe, dass der Herr Jesus uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Christi aus den Toten. Meine Wiedergeburt, meine Hoffnung, all das, was ich habe, ist gegründet auf der Auferstehung des Herrn Jesus. Da ist das drin total fest verankert. All der Reichtum, all das, was ich habe in dem Herrn Jesus, ist verankert in seiner Auferstehung. Und deshalb dürfen wir heute Morgen, wenn wir daran denken, dass Ostersonntag ist, dass wir daran denken, der Jesus ist auferstanden, der Jesus ist wahrhaftig auferstanden, dass all meine Hoffnung, all meine Zuversicht in dem Herrn Jesus gegründet ist, dass ich weiß, ich habe die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist eine Sache, die total fest verankert ist in meinem Leben. Ich habe eine Hoffnung, nicht weil ich auf mich schaue, sondern weil mein Herr für mich gestorben, weil mein Herr auferstanden ist und weil ich weiß, ich darf mit ihm leben. Ich möchte zwei Verse noch irgendwo oder zwei Stellen noch lesen irgendwie, die mir auch nochmal diese Gewissheit oder diese Festigkeit gegeben haben, dessen. Danach gucken wir vielleicht nochmal in den Petrusbrief rein. Ein Vers, der mir, wenn ich daran erinnert werde, irgendwie doch sehr nah geht. Galater 2, Vers 20. Galater 2, Vers 20. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Weißt du, für mich selber im drüber nachdenken, bin ich sofort bei Römer 6. Ich bin dabei, dass ich mit Christus gestorben bin, dass ich mein Leben mit, mein altes Leben mit dem Herrn Jesus in den Tod gegeben habe und deshalb dieses neue Leben aus dem Herrn Jesus haben darf, dass ich jetzt mit ihm leben darf und aus ihm leben darf, aus seiner Kraft, aus seiner Gnade. Wenn ich nicht mein altes Ich, mein altes Denken, wenn ich nicht gemerkt hätte, dass meine ganzes eigenes Bemühen, meine eigene Natur zu kurz greift und alles am Kreuz auf Golgatha an den Nagel gehängt hätte, hätte ich diesen Vers nicht erfassen oder ergreifen können, dass ich nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, weil er alles göttlich neu geordnet hat, weil ich bei ihm neu starten durfte, weil ich neues Leben aus ihm haben durfte, habe ich die Gewissheit, dass ich nicht aus mir, aus meiner selbst lebe, sondern dass ich aus dem lebe, der für mich gestorben ist. Und wenn wir so aus dem mit der ersten Verse schauen, aus dem Galaterbrief, die würde ich uns gerne noch dazu lesen. Galater 1 ab Vers 1, die ersten 5 Verse. Paulus Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Christus, durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat, und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das sind zwei Sachen, warum ich diese Verse vorgelesen hatte. Einmal, dass der Gott, der Vater, den Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, diese Auferstehung. Und dann ist mir das bewusst geworden, auch in Beziehung auf den Petrusbrief, den wir gelesen haben, ein Stück von, und auf das, was wir im Moment in den Mittwochstunden im Jakobusbrief betrachten, das wir gelesen haben. Ich lese nochmal Gnade ab Vers 3. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wisst ihr, dieses Freisein und Freigemachtsein ist das Bewusstsein, dass ich die Hand dessen ergreife, der mich herausreißt an den Dingen, die mich hereinziehen und die mich knechten wollen und die mich an diese Welt und diesen Zeitlauf dieser Welt, da haben wir uns am Mittwoch noch mit in der Betrachtung des Jakobusbriefs mit beschäftigt, die mich festhalten wollen. Der Jesus, der hat durch seine Auferstehung Macht, egal was dich bindet, egal was dich knechtet, dich herauszureißen und frei zu machen. Was für einen Herrn und Heiland haben wir, der Gott selber ist, der diese Kraft hat, Leben zu schenken, herauszureißen, wo Dinge knechten und binden wollen. Was für einen Herrn und Heiland haben wir. Und das ist auch eigentlich das, wo der Petrusbrief uns hier drauf hinweist. Ich lese da nochmal im Petrusbrief ab Vers 5. Die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbar zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zum Lob und zur Herrlichkeit und zur Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Im Jakobusbrief haben wir in der Betrachtung gesehen, dass die Versuchungen, die Prüfungen, denen wir stehen, dafür dienen, dass wenn wir darin bewährt sind, wir in nichts Mangel haben. Dass nichts da ist, in dem wir Mangel sind. Ich habe die Tage nochmal zurückgedacht an mein Leben und habe gedacht, dass alles, was der Jesus zugelassen hat an Prüfungen, an Versuchungen in meinem Leben, eigentlich dazu gedient haben, dass ich die alleinige Festigkeit in meinem Leben in der Person des Herrn Jesus habe. Dass immer, wenn Dinge gezerrt und gerissen haben und auch heute noch zerren und reißen in so mancherlei Richtung, wenn ich merke, es sind Dinge, wo ich den Herrn brauche, dass er mich herausreißt, dass ich merke, ich knüpfe mein Herz, meine Gedanken, meine Vorstellung an was anderes als an meinen Herrn und Heiland. Und hier wird was, und ich habe es jetzt zweimal gelesen, so deutlich gemacht von dem Herrn Jesus und von dem, was von ihm offenbar worden ist in seiner Auferstehung, in dem, wie er sich dir und mir zeigt. Ich finde, auch im Anfang vom ersten Johannesbrief wird uns das so deutlich gezeigt, dass der Johannes uns vorstellt, die Gemeinschaft, die wir mit dem Herrn Jesus haben, obwohl wir ihn nicht gesehen haben, dass das eine Gemeinschaft ist, die zum Anfassen ist. Dass es eine Gemeinschaft ist, dass wir ihn lieben, obwohl wir ihn nicht gesehen haben, dass wir ihn glauben. Dass wir uns freuen mit einer unaussprechlichen Freude, weil es der ist, der uns errettet hat und weil wir Menschen sein, die wir mit ihm gestorben und mit ihm auferstehen sein dürfen. Ich weiß nicht, wie du umgehst mit deinen Kämpfen im Alltag, mit den Dingen, die dir so zu schaffen machen. Ich kenne das, dass es Dinge gibt, die mir so zu schaffen machen. Ich möchte es nutzen, dass sein Leben und seine Wirklichkeit wirklich, wie wir das hier gelesen haben, von dem Gold, was in Feuer geläutert wird. Wie viel darf weggenommen werden. Ich habe das in der Mittwochstunde mal, glaube ich, hier gesagt. Ich habe das als Kind irgendwie nur mit Blei gemacht, eingeschmolzen und gemerkt, Mensch, wie viel Dreck schwimmt da oben auf. Und mir war das so, tat das so weh. Ich hatte so einen ganzen Topf voll gehabt und von dem Blei blieb nachher so wenig übrig. Andere war Schmutz, das musste ich wegwerfen. Das hat mir wehgetan. Gedacht, ich hatte so viel und es bleibt so wenig übrig. Ich an meine Tochter denke, die Goldschmiedin ist, die damit zu tun hat. Und es kommt wirklich drauf an. Und es hat mir schwer gefallen, wo sie ihr Gesellenstück gemacht hat. Und sie wollte es unbedingt hier in 750er Gold machen, nicht in 585er. Da musste man so mit ein paar Euro in Vorleistung erstmal gehen, um das irgendwie zu bezahlen. Aber 999er ist dann noch reiner, noch wertvoller. Gott möchte, dass sein Wert, den er in dich hineingelegt hat, durch sein Sterben und seine Auferstehung, dass der Wert, den Gott in dein Leben hineingelegt hat, dass der zum Vorschein kommt und dass die anderen Dinge wegfallen und weggenommen werden. Das hat was mit der Auferstehung, das hat was mit dem Geläutertwerden, das hat was mit seinem Wesen zu tun. Und mein Wunsch ist es, dass auch irgendwie das Hineinschauen in Gottes Wort dazu dient, dass es dir wirklich wert ist, dass die Dinge irgendwie nochmal durch Gottes Wort in meinem und deinem Leben geläutert werden. Dass wir ins Licht hineintreten, dass Gott sein Werk tun kann an meinem Herzen, deinem Herzen. Dass er dieses Werk tun lässt, dass die Schlacke aufschwimmt. Dass sie sichtbar wird und auch wenn die erstmal alles verdeckt, dass Gott auch derjenige ist, der sie abschöpfen darf. Um das zum Vorschein bringen zu lassen, was zu seiner Ehre, zu seinem Lob und zu seiner Verherrlichung dient. Ich muss, und da musste ich irgendwie neu dran denken und das sagen, ich muss meine Gebete nochmal neu überdenken. Warum kommt nicht zuerst sein Wesen zum Ausdruck und der Dank und die Verherrlichung von seiner Person? Der Jesus muss im Mittelpunkt stehen und alles andere darf und muss weichen. Und dann treibt uns auch in den Tagen, wo wir hier auf der Erde unterwegs sind, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dann ist es auch für mich, und das geht mir immer wieder so, wenn ich an das heute denke, dann überlege ich, was darf und muss ich heute tun, dass mein Herr und Heiland heute mich abrufen kann und darf. Was ist heute wichtig, dass wenn der Herr heute wiederkommt, dass das geregelt und erledigt ist? Oder wenn er mich herausreißt aus dem Kreis meiner Familie oder dem Kreis hier, was bin ich jetzt noch schuldig, was ich tun muss, zu tun, dass nichts von dem zurückbleibt an Schlacke, an Belastung, die ich mit hineinbringe in die Gemeinschaft, in meine Familie, in meine Gemeinde, in den Ort, wo Gott mich hingestellt hat. Was ist heute zu tun? Was möchte Gott heute läutern? Was möchte Gott heute hinausnehmen aus meinem Herzen und Leben, dass er zum Vorschein kommt und dass ich bereit bin, ihm entgegenzugehen? Und es gibt keine größere Hoffnung, wie diese Hoffnung der Herrlichkeit, in seiner Gegenwart zu stehen. Aber dafür muss ich ihn kennen als Erlöser. Dafür muss ich ihn lieben gelernt haben. Da muss ich wissen, ich lebe in einer Gemeinschaft mit ihm. Und wenn ich ihn noch nicht kenne, steht heute die Tür offen, sich einladen zu lassen, zu ihm zu kommen, ihn zu finden als Herrn und Heiland. Es war ein Stück von den Dingen, die mich ja eigentlich so in dieser Woche bewegt haben, auch weil ich nicht losgelassen worden bin, über Ostern nachzudenken, über die Auferstehung, über seine Schönheit, über seine Herrlichkeit. Vielleicht hat der eine oder andere noch einen Gedanken zu Ostern, zu der Auferstehung. Ich möchte einfach Raum auch dafür geben. Es geht darum, nicht um meine Gedanken oder um deine Gedanken. Es geht darum, dass der Herr Jesus vor unseren Herzen steht.
kurz vor uns haben, weil das Wissen darum, dass der Herr Jesus auferstanden ist, wird in dem Text damit verbunden, mit dem Wissen auch, dass er wiederkommen wird. Und das sind einfach zwei Dinge, die untrennbar für uns zusammengehören. Das Wissen darum, dass er lebt, und auch diese Hoffnung, die nicht vage ist, sondern einfach diese feste Überzeugung ist, dass er wiederkommen wird, um uns zu sich zu nehmen. Und ich möchte gerne nochmal aus dem 1. Korintherbrief, aus dem 15. Kapitel, ein paar Verse dazu lesen. Ab Vers 20 nochmal. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in dem Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, dann die des Christus sind bei seiner Ankunft. Mal bis hierhin, weil im Prinzip würden sich jetzt schön die Verse einreihen, die der Raimund uns heute Morgen vorgelesen hat aus dem 1. Thessalonicher Brief. Wo der Paulus uns das so vors Herz stellt, das Wiederkommen des Herrn für die Gläubigen, und er schließt es mit den Worten, ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ja, es ist ein, wie soll ich sagen, ein lebendiges Wissen, dass der Herr Jesus auferstanden ist, und es ist eine lebendige Hoffnung, dass er wiederkommen wird. Ich möchte mit Hoffnung die Gewissheit nicht abstufen, aber die Bibel selbst nennt es eine Hoffnung. Es ist immer etwas schwierig, vielleicht für manche mag das eine begriffliche Schwierigkeit sein, aber ich möchte mal ein ganz menschliches Beispiel geben, etwas, was man heute vielleicht nicht mehr so sagt, aber vor vielen Jahren, da sagte man, wenn eine Frau schwanger war, die ist guter Hoffnung. Da stellte niemand in Zweifel, dass die Frau schwanger war, und darum ging es auch überhaupt nicht. Es war einfach, es war etwas sicher, nur das zeitliche, der zeitliche Moment war einfach noch nicht gekommen. Und so ist es auch mit dem Wiederkommen des Herrn. Es ist sicher, es ist verbrieft. Der Herr Jesus steht dafür ein. Er wartet darauf, er möchte das, er freut sich darauf. Es ist sein größter Wunsch, die Gläubigen zu sich zu nehmen. Und da komme ich zu dem Punkt, den der Manfred auch angesprochen hat. Wenn der Herr Jesus jetzt kommen würde, was ist geregelt? Was ist ungeregelt? Bei was findet er uns hier auf dieser Erde? Was tun wir? Womit sind wir beschäftigt? Was erfüllt unser Herz? Schlussendlich sind es immer dieselben Fragen, die vor unser Herz treten sollten. Womit sind wir beschäftigt? Was geben wir Raum? Was ist unsere Hoffnung? Was erfüllt unser Herz? Sind wir beschäftigt mit den Dingen dieser Welt? Oder ich möchte mal gar nicht so weit greifen, ist unser Herz nur voll von irdischen Dingen? Oder sind wir beschäftigt mit ihm, mit seiner Person, seiner Herrlichkeit? Er hat so für uns gelitten. Wie hat er sich hingegeben? Ja, wie hat er seine Seele ausgeschüttet in den Tod? Was ist die Antwort unseres Herzens darauf? Das müssen wir uns mal fragen. Ich finde, die so eine schöne Antwort, die hat der Manfred schon vorgelesen, die steht in Galater 2. Das muss unsere Antwort sein auf seine Auferstehung und auf das Wissen um sein Wiederkommen. Ich bin der festen Überzeugung, es kann nichts anderes geben. Wir wollen die Verse noch mal lesen, aus dem Galaterbrief. 2, Vers 20. Da fangen am Ende von Vers 19 an. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wenn das nicht die Antwort unseres Herzens ist auf die Herrlichkeit des Herrn, auf sein Leiden, auf sein Auferstehen, auf sein Wiederkommen, dann deutet das auf einen wirklich sehr traurigen Zustand in unserem Herzen hin. Wenn wir zufrieden sind mit unserer Errettung und hiermit wenig anfangen können, dann deutet das auf einen ganz traurigen Zustand in unserem Herzen hin. Kann ich aus meinem eigenen Leben nur sagen, wenn uns solche Verse wenig bedeuten, dann haben wir wenig verstanden davon, was der Herr Jesus für uns getan hat. Dann haben wir wenig verstanden davon, ja, welche Herrlichkeit in seiner Person ist, was er uns schenken möchte und was wir auf dieser Erde auch schon haben dürfen. Wir lesen diese Verse ja oft und denken an das, auf was wir alles verzichten müssen, was wir alles nicht mehr haben können, was wir nicht mehr machen dürfen, möchte ich mal so sagen. So sind wir Menschen ja. Aber wir blicken so selten darauf, was uns der Herr Jesus geben möchte. Wir machen kein schlechtes Geschäft, wenn ich das mal so lapidar sagen darf. Sein Leben aufzugeben, ja, dem Herrn Jesus treu nachzufolgen, sich der Welt für tot zu halten, das ist kein Minusgeschäft. Das ist Gewinn. Das ist Gewinn und nichts anderes. Und ich möchte am Ende noch einen Vers lesen. Der Manfred hat es auch schon mal gesagt. Es ist das Werk, das Gott tun möchte in unserem Leben. Wir müssen Gott nicht darum bitten, das zu tun, weil er möchte das tun. Er verspricht das. Aber wir müssen zulassen, dass er in unserem Leben wirkt. Es ist nichts, Gott möchte das geben, es ist schon da, es muss genommen werden, es muss verwirklicht werden, es muss nicht erbeten werden von Gott. Das neue Leben, was er uns gegeben hat, ist perfekt, die Dinge stecken alle da drin. Wir müssen nur nehmen und von der Welt lassen. Das ist der Punkt, es muss nicht erfunden werden für uns. Oder es ist kein Vielleicht. Gott verspricht es. Und dann möchte ich noch zum Abschluss einen Vers lesen aus dem Judasbrief. Die letzten zwei Verse. Ersten Vers 24. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darzustellen vermag mit Frohlocken. Das ist das Werk Gottes. Ja, um den geht es hier. Das kommt nicht aus uns selbst. Das kommt aus Gott. Dem alleinigen Gott, unserem Heiland durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ja, es sind ernste Worte. Das ist vielleicht auch ein Gedanken, den wir immer bedenken sollten. Wenn wir darüber nachdenken, was der Jesus für uns getan hat, wie er ans Kreuz gegangen ist, ja, das war vielleicht vor den Augen der Menschen, war das niedrig. Die Menschen haben ihn verspottet und sie haben ihn ans Kreuz gebracht. Aber wir sollten bedenken, dass der Vater im Himmel mit Wohlgefallen ruht sein Blick auf dem Herrn Jesus die ganze Zeit seines Erdenlebens. Er hat ihn auferweckt, so lesen wir. Der Herr Jesus ist der Gegenstand der Freude und der Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir einfach, und das tun wir manchmal in unserem Leben, wenn wir den Herrn Jesus gering achten, wenn unser Leben auf dieser Erde einfach ein Graus ist, ja, wenn wir egoistisch sind, wenn wir uns der Welt hingeben, dann achten wir schlussendlich das gering, was der Herr Jesus für uns getan hat. Dann vergessen wir, wie viel er gegeben hat, und wir vergessen auch, dass wir es tun vor den Augen des Vaters im Himmel. Ja, der sieht uns und er weiß völlig zu würdigen das Werk des Herrn Jesus daneben, und er sieht unser Verhalten im Verhältnis zu dem, was der Herr Jesus für uns getan hat. Und so fest unsere Errettung ist, darum geht's hier auch überhaupt gar nicht, sollte uns doch das wirklich in unserem Herzen erschüttern, darüber nachzudenken, dass wir es vor den Augen Gottes tun, die unbestechlich sind. Und die sind auch für die Gläubigen unbestechlich, die Augen Gottes. Gnade, die Gott übt, da hat der Herr Jesus für bezahlt. All diese Dinge, die müssen uns ein Ansporn sein, wirklich die Finger von der Welt zu lassen, wie es eben auch im Petrusbrief zum Ausdruck kam. Es ist so, das ist eigentlich das Einmaleins unseres Christenlebens. Es gibt keinen anderen Weg. Und der Weg ist in der Nachfolge des Herrn, und die verläuft nicht in dieser Welt. Das ist eine Lektion, die ich selber bitter, bitter lernen musste, und die lerne ich bis heute. Nicht, dass hier einer denkt, ich hätte von mir ergriffen. Ich wüsste es, nicht in dieser Welt zu leben. Das ist bei weitem nicht so. Ich bin da genauso angefochten und stehe genauso in der Schwierigkeit wie sicherlich manch anderer hier auch. Aber dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darstellen vermag mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Da schließt sich der Kreis. Wir fangen an mit Lob. Das hat der Manfred gesagt. Und heute zeitlich gesehen enden wir auch mit dem Lob, weil es ist ein Vers zum Lob Gottes. Das bindet alles zusammen.